Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, wenn wir gemeinsam in die große weite Welt des Arbeitsschutzes eintauchen. Also checken Sie Ihre Ausrüstung, holen Sie noch einmal tief Luft und tauchen Sie mit mir hinab in ein neues Abenteuer. In der heutigen Folge dreht sich alles um Infektionskrankheiten, genauer um den körpereigenen Schutz gegen Infektionskrankheiten und um Impfungen. Es gibt einen bekannten Roman von H.G. Wells, der heißt Krieg der Welten und der wurde auch schon zweimal verfilmt. Kurz zur Geschichte. Die Erde wird von außerirdischen Maschinen angegriffen und diese außerirdischen Maschinen gewinnen die Oberhand. Sämtliche Versuche der Menschen, sich mit militärischen Mitteln und mit Waffen gegen diese außerirdischen Maschinen zur Wehr zu setzen, sind zum Scheitern verurteilt. Und es scheint so, als ob diese Maschinen obsiegen. Doch ganz am Ende gibt es einen guten Ausgang. Die Maschinen können zerstört werden. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Außerirdischen krank geworden sind, weil sie kein ausreichendes Immunsystem gegen die Mikroorganismen der Erde haben. Wir Menschen haben solch einen Abwehrmechanismus, und zwar unser Immunsystem. Das Immunsystem ist lebenswichtig. Es schützt unseren Körper vor Schadstoffen, Krankheitserregern und krankmachenden Zellveränderungen. Es umfasst verschiedene Organe, verschiedene Zellarten und bestimmte Eiweißstoffe. Solange diese körpereigene Abwehr reibungslos funktioniert, merken wir sie gar nicht, sie macht sich nicht bemerkbar. Aber wenn das Immunsystem versagt, weil es geschwächt ist oder gegen besonders aggressive Krankheitserreger nichts ausrichten kann, werden wir krank. Auch Erreger, die dem Körper bisher noch unbekannt sind, haben meist ein leichtes Spiel. Auch wenn sich die Menschen bis ins 19. Jahrhundert nicht sicher waren, welches genau die Auslöser von Infektionskrankheiten waren, so haben sie bereits vor Tausenden von Jahren gemerkt, dass eine manchmal durchgemachte Infektionskrankheit vor einer neuen Erkrankung schützen kann. Eine der schlimmsten Seuchen damals waren die Pocken oder auch die sogenannten schwarzen Blattern. Bereits 1500 vor Christus versuchten die Menschen in Indien, den Bläschen-Inhalt dieser Pocken von leicht Erkrankten auf gesunde Menschen zu übertragen, um sie so vor der Erkrankung zu schützen. Und auch in anderen Ländern, zum Beispiel in China, in Zentralafrika und in Südeuropa, praktizierte man ähnliche Verfahren. Dieses Vorgehen nannte man Inokulation. Und anders als bei den heutigen Impfungen werden bei der Inokulation die tatsächlichen, nicht abgeschwächten oder inaktivierten Krankheitserreger verabreicht. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde diese Inokulation der Pocken auch in Europa bekannt und der griechische Arzt Timoni berichtete 1714 der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaft in London von einer in Asien erfolgreich praktizierten Methode, bei der das Pockenmaterial oder Blatternmaterial von Personen mit leicht verlaufenden Erkrankungen in eine künstlich verursachte Stichwunde eines zu immunisierenden eingebracht wurde. Und Lady Montagu, die Ehefrau des britischen Botschafters am Hof in Istanbul, leistete Anfang des 18. Jahrhunderts ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung dieser Inokulationsmethode. Sie beobachtete, wie Menschen inokuliert wurden und ließ einerseits ihre eigenen Kinder inokulieren und berichtete andererseits nach ihrer Rückkehr nach England den dortigen Ärzten davon. In aristokratischen Kreisen und der bürgerlichen Oberschicht fasste man langsam Vertrauen zu dieser Methode. In dem Bericht eines Sekretärs der Royal Society of London wird bereits 1727 ausgeführt, dass das Risiko, an den Pocken zu sterben, für einen Inokulierten mit 2 zu 182 und für einen Nicht-Inokulierten dagegen mit 2 zu 17 einzustufen sei. Das heißt, für denjenigen, der die Pocken verabreicht bekam, starben von 128 Infizierten nur 2 und von denen, die nicht vorher behandelt wurden oder geimpft wurden, da starben bereits 2 von 17. Die Schwierigkeit dieser Methode bestand aber darin, dass eine behandelte Person zwar nur leicht erkrankte, aber dennoch hochgradig ansteckend war und daher von Nichtimmunen isoliert werden musste. Das Wissen, dass eine Infektion mit Kuhpocken, einer für den Menschen leichten Erkrankung, Schutz vor den für den Menschen gefährlichen Pocken bot, nutzte man bereits im 18. Jahrhundert in Deutschland und in England. Aber erst der englische Landarzt Edward Jenner untersuchte 1796 die Methode vom wissenschaftlichen Standpunkt aus und veröffentlichte die Ergebnisse. Er übertrug den Inhalt einer Kuhpockenblase über einen Schnitt im Oberarm auf einen Jungen und schützte ihn damit gegen die Pocken. Weil er den Erreger der Kuh verwendete, nannte Jenner seine Methode Vakzination, von dem lateinischen Wort vacca, V-A-C-C-A, die Kuh. Von nun an wurde die Vakzination bekannter und wurde in mehreren Ländern angewendet. Jenners Vorgehen lieferte einen wichtigen Baustein für die flächendeckende Bekämpfung der Pocken. Heute sind die Pocken dank der Impfung und der lange geltenden Impfpflicht weltweit ausgerottet. Die Erfahrungen mit der Pockenimpfung und die Entdeckung von Bakterien und Viren als Krankheitserregern ermöglichten dann die Entwicklung weiterer Impfstoffe. So fand Louis Pasteur 1881 einen Impfstoff gegen den Milzbrand. Kurz darauf entwickelten Emil von Behring und der Japaner Shibasaburo Kitasato das erste Serum gegen Diphtherie. Und Serum ist ein Antikörpergemisch aus dem Blut Genesener. Und etwas später gab es dann auch einen künstlich erzeugten Impfstoff gegen die Diphtherie. Es erfolgten dann Impfstoffe gegen Tetanus, gegen Keuchhusten, gegen Gelbfieber und gegen Grippe. Und später gegen die gefürchtete Kinderlähmung, Poliomyelitis. Inzwischen kennen wir auch Impfstoffe gegen Hepatitis B, gegen FSME, gegen Windpocken, gegen Hepatitis A, gegen Meningokokken, gegen Pneumokokken, gegen Haemophilus influenzae Typ B, gegen Rotaviren, gegen HPV und gegen Herpes Zoster und ganz aktuell gegen das Coronavirus. Bei einer Impfung nutzt der Körper seine eigene Abwehrstrategie. Er wird gezielt mit den im Impfstoff enthaltenen, abgeschwächten oder abgetöteten Krankheitserregern oder Bruchstücken dieser Krankheitserreger in Kontakt gebracht, um die Bildung von sogenannten Antikörpern auszulösen. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Den Virus, der im Impfstoff enthalten ist, oder diese Bestandteile, bezeichnet man als Antigene. Und diese Antigene regen den Körper zur Bildung von Antikörpern an. Also unser Körper bildet dann Antikörper gegen diese Erreger. Diese Antikörper schützen dann zu einem späteren Zeitpunkt vor einer bestimmten Infektionskrankheit. Und nach der sogenannten Grundimmunisierung hält die Schutzwirkung meist über mehrere Jahre an, bei vielen Impfungen ist nach einiger Zeit eine Auffrischimpfung notwendig. Dieses Verfahren bezeichnet man auch als aktive Immunisierung. Nochmal zur Wiederholung. Bei der aktiven Immunisierung muss also die körpereigene Abwehr selbst aktiv werden. Sie reagiert bei solch einer Impfung auf abgetötete bzw. stark abgeschwächte Erreger oder deren Bruchstücke, die im Impfstoff enthalten sind. Diese können selbst keine oder nur eine milder verlaufende Erkrankung auslösen, regen aber den Körper zur Bildung von Antikörper gegen diese Erreger an. Und diese Reaktion dauert einige Tage bis zu 2 Wochen. Von dieser aktiven Immunisierung oder aktiven Impfung muss man die sogenannte passive Immunisierung oder passive Impfung unterscheiden. Bei der passiven Immunisierung bekommt die körpereigene Abwehr eine direkte Unterstützung. Der Impfstoff enthält dann Antikörper gegen bestimmte Erreger. Diese Antikörper stammen in der Regel von anderen Menschen, in seltenen Fällen auch von Tieren. Durch passive Immunisierung entsteht ein sofortiger Schutz, der jedoch nur vorübergehend für einige Wochen bis maximal 3 Monate anhält. Eine passive Immunisierung kann sinnvoll sein, wenn jemand mit einem Erreger in Kontakt gekommen ist, gegen den er nicht geimpft war. Zum Beispiel Tetanus oder Hepatitis B. Welche unterschiedlichen Impfstoffe gibt es nun? Für den Aufbau des Impfschutzes gegen verschiedene Infektionskrankheiten stehen unterschiedliche Impfstoffarten zur Verfügung. Man unterscheidet dabei zwischen sogenannten Totimpfstoffen oder inaktivierten Impfstoffen und abgeschwächten Lebendimpfstoffen. Totimpfstoffe oder inaktivierte Impfstoffe enthalten entsprechend ihrer Bezeichnung nur abgetötete Krankheitserreger, die sich nicht mehr vermehren können oder auch nur Bestandteile dieser Erreger. Diese werden vom Körper als fremd erkannt und regen das körpereigene Abwehrsystem zur Antikörperbildung an, ohne dass die jeweilige Erkrankung ausbricht. Zu den Totimpfstoffen gehören Impfstoffe gegen Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenza Typ B, Kinderlähmung, Keuchhusten und Tetanus. Lebendimpfstoffe enthalten geringe Mengen vermehrungsfähiger Krankheitserreger, die jedoch so abgeschwächt wurden, dass sie diese Erkrankung selbst nicht auslösen können. Nur in ganz seltenen Fällen können sie zu einer leichten Impfkrankheit führen, wie bei den sogenannten Impfmasern. Dies ist ein leichter, masernähnlicher Ausschlag, der einige Wochen nach der Impfung auftreten kann und nicht ansteckend ist. Zu den Lebendimpfungen gehören beispielsweise Impfstoffe gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Ganz neu sind die sogenannten mRNA-Impfstoffe und die sogenannten vektorbasierten Impfstoffe. Diese sorgen dafür, dass der Körper selbst kleine Teile des Erregers herstellt. Bei den Corona-Impfstoffen ist dies ein kleines Protein von der Oberfläche des Virus, das sogenannte Spike-Protein. Auf diese Erregerteile reagiert dann, wie bei den Totimpfstoffen, das Abwehrsystem. Daher werden diese Impfstofftypen mit Totimpfstoffen gleichgesetzt. Zusammenfassend kann man also Folgendes sagen: Damit wir Menschen Krankheitserregern nicht schutzlos ausgeliefert sind, bewahrt uns unser Immunsystem vor Eindringlingen in unseren Körper. Eine Abwehrstrategie, die der Körper nach Kontakt mit Krankheitserregern anwendet, ist die Bildung sogenannter Antikörper. Zudem kann das körpereigene Abwehrsystem Gedächtniszellen bilden, die Erreger auch nach Jahren erkennen und schnell bekämpfen können. Aus der Tatsache, dass das Immunsystem lernen kann, auf bestimmte Erreger mit einer gezielten Abwehrmaßnahme zu reagieren, wurde die Idee der Impfung geboren. Es werden üblicherweise abgeschwächte oder abgetötete Erreger in den Körper eingeschleust, die zwar keine Infektion auslösen, auf die der Körper aber mit der Bildung von Antikörpern und Gedächtniszellen reagiert. Impfung ist also praktisch ein Training des Immunsystems gegen die jeweilige Krankheit. Uff, das war ganz schön viel an Informationen. Ich habe sämtliche Informationen und interessante Seiten zum Thema Impfung in den Shownotes verlinkt. Scheuen Sie sich also nicht, da mal eine Seite aufzurufen und das, was Sie interessiert, nachzulesen. In der nächsten Woche geht es dann um die Frage, vor welchen Krankheitserregern man sich impfen lassen sollte und wie das genau mit der Covid-19-Impfung ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Wir dürfen jetzt wieder auftauchen. Ich wünsche Ihnen eine ganz wunderbare Woche ohne Krankheit. Bleiben Sie deshalb gesund, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie meinem Podcast weiterhin gewogen. Alles Gute für Sie, Ihr Dr. Ingo Leipelt.